Sportsfreunde, mit der heutigen Folge gibt es eine kleine, aber feine Premiere in diesem Podcast. Denn auch heute gibt es eine Spezialfolge auf Schweizerdeutsch und damit zum ersten Mal zwei hintereinander. Mein heutiger Gast ist der ehemalige Fußballtorwart Sven König. Mit dem heutigen Torwarttrainer des Schweizer Fußballverbandes spreche ich über seine eigene Karriere und die Höhen und Tiefen darin, darüber, wie sich speziell das Torwartdasein im Fußball verändert hat. Und natürlich sprechen wir im Laufe des Gesprächs über Schweizer Torwartgrößen wie Jan Sommer, Gregor Kobel, Pascal Zuberbühler und Diego Benaglio. Freut euch auf ein spannendes, unterhaltsames und inspirierendes Gespräch. Zur Info, das Gespräch mit Sven König habe ich im April 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Sven, herzlich willkommen beim Podcast Sportsfreunde. Ich freue mich mega, dass ich da die Chance habe, mit dir die Folge aufzunehmen. Hier im schönen Frauenfeld, wo man es drauf fällt. Du bist Fußball-Goalie gewesen, jetzt Goalie-Trainer beim Schweizer Fußballverband. Mal ganz am Anfang ganz salopp gefragt, wieso Fußball?
Also jetzt einfach gesagt, ist, glaube ich, weil ich es einfach liebe. Ich liebe den Teamsport, ich liebe Ballsport, ich liebe Spielsport. Aber ich glaube, so ein bisschen aufgewachsen ist, dass Family, die Eltern dabei waren, sind, der grosse Bruder geshootet hat und trotzdem auch das Vereinsleben eigentlich da in Dorf, im Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Ja, wir sind dort jetzt mit drin gewesen.
Und wo ist denn das
gewesen? In Rupperswil.
Ah, okay, ja. Genau. Und dann bist du dort auch wirklich so, also zum Fußball gekommen, dass du dort irgendwann mit den Kollegen zum Shooter gegangen bist und dich jemand gesehen hat. Und wie bist du dort gekommen dann?
Eigentlich ganz am Anfang mit dem Brüder mitgegangen, zum Shooten, einfach aus Blausch und dann bei den Junioren angefangen. Und eigentlich nicht einmal irgendwie den grossen Traum gehabt, mal, man dürfte fast mit 40 davor können zu leben, aber einfach unheimlich gern gemacht. Und das habe ich eigentlich bis heute noch.
Und hast du von Anfang an, bist du von Anfang an ins Goal gegangen, freiwillig? Oder hat sich das entwickelt irgendwie? Oder?
Nein, ich glaube, es war mir so ein bisschen, dass wir nicht wirklich haben können brauchen auf anderen Positionen.
Das kann ich nicht mehr. Warte mal.
Nein, also war vom Feldspieler, ich glaube, dann in den D-Junioren, dem damaligen Trainer. Wo hat der Goalie dir gefällt, hat er gesagt, komm doch du mal ins Goal. Und ich hatte so den Blausch gehabt. Mehr als meine Mutter, weil ich es so cool gefunden, dreckig zu werben, mit dem Schlamm reinzuschmeissen.
Ja,
und ja, so bin ich dann wirklich nicht mehr weggekommen.
Ja, und du bist ja auch relativ gross, gell? Also wie groß bist du?
1,88.
Ja, also ja. Ist auch prädestiniert, um als Goalie dann Karriere starten, oder das voll Grüße jetzt zumindest.
Ja, vielleicht bin ich die Latte gekommen, wenn er es
man sagt, also viele sagen es ja so, dass das Goalie da sein innerhalb vom Fußball, Team vom Fußball, so auch wie ein eigenes Leben im Prinzip hat und die Goalies auch wie einen speziellen Charakter haben müssen, damit sie überhaupt sich ins Goal stellen und die Bälle auf sich zugeschossen bekommen. Ist das auch so bei dir gewesen, oder kannst du das bestätigen?
Anbestätigen. Ich glaube, es ist schon speziell, dass man Freude hat, vor 2 Metern sich einfach im Stürmer in Füße oder in Schuss hineinzuwerfen und vielleicht mal den Plausch hat das ein bisschen wehgut. Ich glaube, es ist speziell. Ich glaube auch, dass es speziell ist, weil man trotzdem vielleicht Stress verspürt und man sich nicht einfach abreagieren kann. In dem, was man sagt, okay, ich sage jetzt einfach richtig viel und macht den nächsten Pass sauber. Kann sehr gut sein, dass du 3-4 Minuten gar nicht mehr zu tun hast und irgendwie das ganze Set handeln. Und dazu hat es mir auch ein bisschen entsprochen, wie ich gerne Verantwortung übernehme in einem Team. Und ja, dann war es offensichtlich gewesen, der hat ein anderes Liebling an, der hat ein Händchen an, also hat irgendeine andere spezielle Rolle.
Und was hast du? Hast du irgendwie eine Art Vorbild auf der guten Position als Spieler?
Ja, also für mich war Peter Schmeichel. Vor allem früher an den Krümpelturnier Und bei Rupersee haben sie mir gesagt, ich gleich noch, weil ich auch so strohblank war. und auch eine, ja, der, Oliver Kahn habe ich sehr lange eigentlich, also bis heute, immer als sehr guten Goalie oder als speziellen Goalie empfunden.
Mhm. Haben wir etwas gemeint so?
Und ja, das hat also die klassischen Wegbegleiter, das sind vielleicht auch Jorge Campos, das war auch lustig und auch gute Goalie. Und dann ist natürlich die ganze Karriere von einem Buffon ist auch eindrücklich gewesen.
Gigi Buffon, nur ja. Und wenn wir jetzt auf die Schweiz, du bist ja jetzt im Schweizer Fußballverband Goalie-Trainer, wenn man auf die Schweizer Goalies schaut, wie gehen denen, welche Karriere hast du quasi so verfolgt, während du selber aktiv gewesen bist von allen Goalies vor allem? Zubi, Benaglio?
Ja, natürlich. Also Zubi natürlich ist lange Zeit ein Begleiter gewesen als Vorbild oder ja, wenn man die Schweizer Nazi natürlich geschaut hat. Marco Pascolo natürlich mit der damit ist das erste Turnier, das ich richtig verfolgt habe, Italia 90 gewesen. Und nachher der 94 mit dem Pascolo im Goal. Obwohl ich den Stefan Leon auch richtig cool fand, muss ich auch sagen. ja, nachher Zubi, Jörg Stiel, Benaglio und dann natürlich auch bemerkenswert die Ära Jan Sommer und nachher sicher auch jetzt mit dem Bregor. Plus der ganze Rest, der noch oben ist, auch gut, natürlich.
Hast du, der Kapin, den Jan Sommer, hat man ja auch zuerst lange in Roman Bürki gehabt und dann auch jetzt dann auch ein Gregor Krubel, wo ja eigentlich wie nicht vorbeigekommen sind an Jan Sommer. Der Bürki hat ähnlich wie der Krubel auch in Dortmund gespielt und eigentlich auch mehr oder weniger konstant gespielt und gut gespielt und ist aber in der Nazi nicht dran vorbeigekommen. Hast du das können wie so ein bisschen nachfühlen oder nachvollziehen, besser können nachvollziehen, dass das vielleicht dir ein bisschen ja, genervt hat oder geritzt hat, dass die am Jan nicht vorbeigekommen sind, noch im Sommer?
Ja, natürlich. Ich glaube, der zweite, dritte Goalie oder der Anspruch, auch wollen, Protagonist zu sein mit der Nummer 1 in der Nationalmannschaft, das ist ja komplett logisch. Also sonst hat er selber das Feuer gehabt, um bei so grossen Clubs dann wirklich eine Nummer 1 sein können. Dass das genervt hat und nicht, oder dass die das nicht lässig gefunden haben, ist ja komplett klar.
Wie hast du das gehandelt in deiner aktiven Karriere? So Rückschlag, sag ich jetzt mal, wenn du nicht das erreicht hast, wo du dir vielleicht als Ziel gesetzt hast?
Ja, es sind so zwei Momente. Das eine war nicht spielen gewesen, wo mich natürlich genervt hat, aber hat mir wie die zwei schweren Verletzungen eigentlich irgendwo habe ich das in mir inne, dass ich dann einfach noch mehr mache. Dass ich so fühle, das kann jetzt nicht sein. Dann legen wir noch eine Schippe drauf und bin dann vielleicht auch nicht immer der angenehmste gewesen, für die Trainer. Ich würde vielleicht schon mal klopfen, wenn ich jetzt ich dran bin. Und, aber ich muss auch sagen, über alle Wegbegleiter, irgendwie, die vielleicht auch vor mir gespielt haben und ich durfte Platz nehmen oder müssen Platz nehmen irgendwo. Ich habe es trotzdem geschafft, das auf eine anständige Art und Weise zu machen, weil ja, die Leute, durch das ich immer noch im Fußball tätig bin, ich treffe so viel immer wieder und ich kann mit allen lachen, ich kann allen in die Augen schauen. Es hört niemand davon.
Schon mal gut zu sagen.
Also von dem her, ich glaube, es ist auf der persönlichen Ebene nicht alles falsch.
Ja. Du hast Verletzungen angesprochen. Heißt du, du hast schwere Verletzungen in deiner Karriere gehabt?
Ja, eigentlich früher. Also, es ist so ein bisschen wie eine Rakete der Ruf mit dem 17. Europameister. Und relativ viel gewesen. Darauf habe ich das Kreuzband gerissen. Da war mega gut zurückgekommen. Und dann eigentlich relativ jung, der darf die erste Saison spielen in der Challenge League bei Vaduz. Der hat im zweitletzten Match Schien und Wadenbein gebrochen.
Ach.
Und das war eigentlich alles so in zwei Jahren gewesen. Also, ja, und das ist schon. Das war so schon ein heftiger Moment. Und ich glaube, das ist auch das, wo ich fast am stolzesten bin, dass ich dort fast mehr als ein Jahr verloren habe und dann trotzdem den Rang gefunden habe, nicht aufgegeben.
Und wie du gekommen bist, sozusagen, wie du hast nicht zurück auf den Platz am Schluss. Genau. Du hast gesagt, du bist 2000 gewesen. Wo hat es dich überall in deiner Karriere alles hin Soll ich sagen, angeschoben oder angewirbelt sozusagen?
ja, also klar, meine ersten Schritte waren zu Rupperswil. Mhm. Nachher die ganze Juniorenabteilung beim FC Aarau.
Ja.
Dann dort auch dürfen eigentlich meinen ersten Profi-Einsatz haben, noch im alten letzten Grund. Und dann mit einer Laie zu Vaduz, dann zu Wollen, dann 3 Jahre zu Luzern, von Luzern zu GC, von GC zu Bellinzona. Ja, das ist viel.
Das ist immer noch nicht in der Schweiz. Ja.
Und nochmal zurück zu Aarau und dort dann eigentlich den Switch gemacht zum Trainer.
Ja. Also bist du in der Schweiz eigentlich fast jeder Jung bis auf Westschweiz?
Richtig.
Ja. Hätte ich das noch gereizt, dann mal in die Westschweiz gehen?
Ja, weil ich oder Lausanne, oder? Weil ich die Sprache unheimlich gerne habe und zum Glück ein paar Reden in der Zwischenzeit. Ja, das hat mich auch nie überwältigt.
Hat das Auslandsangebot bekommen in dieser Zeit?
Ja, das war es. Eben dort gerade am Anfang, wo der Berg brutal schnell bergauf ist.
Mhm.
Das waren sehr interessante Sachen. Habe ich dann aber entschieden, irgendwo den Weg zu gehen in der Schweiz. Und nachher, ja, ich sage so, anhand von meinem Niveau oder Karriere, die ich gemacht habe, waren mir so ein exotische Geschichten gewesen.
Mhm.
Und jetzt nicht Bayern München.
Okay, aber also exotisch in dem von China oder?
Ja, irgendwie Israel, Kasachstan. Okay. So wie ich bin, hat es mir immer gereizt. Also ich habe es immer angelassen. Irgendwo in dieser Zeit so viel können aufsaugen. Wäre immer spannend gewesen, aber es ist dann irgendwie nicht zum Abschluss gegangen oder nicht zum Ende und ist in der Schweiz weitergegangen.
Hast du als junger Bub, wo du Fußball quasi gespielt hast, beziehungsweise entdeckt hast, hast du dort irgendwann einen Verein ins Herz geschlossen, wo du gesagt hast, wo du dort mal spielen oder der finde ich mega cool, der Verein?
Ich kann dir im Fall nicht einmal sagen, wieso, aber es ist seit eh und je Leeds United.
Okay, ja, also Tradition pur, oder?
Ja.
Also,
ja.
Jetzt sind sie mit Red Bull ein bisschen verbunden, glaube ich. Aber cool, ja, hat es ja auch ein paar coole Spieler in New York gegeben, oder?
Und genau.
Wenn jetzt die gekommen wären in deiner Karriere, hättest du alles liegen und stehen lassen und hast gesagt, ich komme. Egal was ist.
Ja, ich bin gelaufen.
Nein, da läuft es, da läuft es sogar. Kein Flüger, ich laufe, ich komme.
Ja.
Da ist aber ein Ozean, ist scheißegal, ich schwimme.
Wirklich?
Ja, hättest du gemacht.
Ja.
Und, aber sonst hast du nie so, also hast du keinen Verein, wo du vielleicht jetzt nicht gerade im Herzen teilst, aber sympathisierst oder so etwas?
Nein, nicht einmal gross. Ich habe wirklich Hochachtung von vielen Vereinen, die so seriöse Arbeit machen, wo klar, ich finde es auch eindrücklich immer, also es ist auch wie der Einzelsportler so, wie auch Verein, der es arbeitet, nicht so ein One-Hit-Wonder zu sein, sondern stets wirklich einen dort oben zu kratzen oder sogar immer wieder einen Titel zu gewinnen, zu bestätigen. Aber das heisst jetzt nicht nur, was die Champions League angeht, auch kleine Clubs, die mit sehr wenig immer wieder arbeiten, zum Beispiel in der ersten Liga zu bleiben. Oder, ja, also das. Wie vielleicht im Nachhinein weiss, wie viel Arbeit dahinter ist, wie viel seriöse Arbeit das es braucht, wie viel Herzblut das von den Leuten auch braucht. Und darum ja, ist eigentlich die Sympathie mehr so ein bisschen zu dem Konstrukt. Weniger, wenn jetzt einfach etwas aufblasen, was dem funktioniert.
Ja, was man in der Schweiz ja erlebt hat vor ein paar Jahren, dass es nicht funktioniert. Stichwort Gesamtmarkt, gell?
Ja, bei leider geht das auch noch in einem Club in Bellinzona, wo der Konkurs gegangen ist. Mhm. Ja, für alle Beteiligten eine wüste Geschichte war. Also, das, ja.
Wie hast du das damals persönlich erlebt, die ganze Geschichte in Bellinzona?
Ja, wir hatten eine super, super coole Truppe gehabt, ein gutes Team, sehr gute Leute. Der Verein ist mit wahnsinnig viel Personen gespickt gewesen, die das Herz am rechten Fleck haben. Und es war eigentlich noch crazy gewesen, weil du glaubst immer daran, nein, es geht schon weiter. Und irgendwo bist du dann auch in diesem System, du hast gar nicht viele andere Wahlen, wenn du überkommst, oder einfach weiterzumachen, weil sonst hättest du nicht mehr trainieren können.
Ja, ja.
Also du hättest schon streiken können, aber dann hockst du einfach daheim.
Mit Training.
Und trainierst für dich allein. Plus hast du auch nicht mehr die Visibilität. Also, du weißt, es geht kaputt. Und irgendwo, okay, komm, ich spiele gleich, weil irgendwo soll meine Karriere ja weitergehen. Also, muss mich jemand sehen,
genau, oder?
Wie man spielt. Ja. Und nachher trotzdem aus einer absolut mühsamen Situation, wenn man heute einander wieder sieht, Mitspieler oder Trainer, Martin Andermatt, der gerade in dieser Phase als Trainer war, er hat auch schon zusammengeschweißt.
Mhm. Das kann ich mir vorstellen, ja. Dass du dann wirklich sagst, hey, jetzt gehen wir da zusammen durch und es kommt schon irgendwie irgendwann wieder etwas Besseres. Oder es, entweder es funktioniert irgendwann da oder es kommt für uns alle wieder einen Weg raus, wie auch immer, oder?
Ja.
Ja. Was hast du persönlich aus dem Weg vom Beruflichen, so ganz persönlich aus dieser schwierigen Zeit für dich rausgenommen, die dir vielleicht heute noch in schwierigen Zeiten hilft?
Also ich glaube schon, dass es sehr gut funktioniert, mit relativ wenig zu leben.
Mhm.
Ich glaube auch, ein bisschen füreinander schauen oder für Teamkollegen zu schauen, wo vielleicht man ganz jung ist, am Anfang der Karriere und dann nichts haben, noch viel mühsamer ist. Und auch irgendwo die Sachen ein bisschen besser einschätzen können, vielleicht Versprechungen. Ich weiß aber nicht, ob da ein riesen Benefit ist, weil vielleicht ist man dann manchmal ein bisschen misstrauischer.
Ja, viel gut vor. Sie noch erfahren, kann man mal.
Ja, aber vielleicht ja, über gewisse Sachen nicht gross blenden, sondern einfach vielleicht mehr die Fakten zu hinterfragen oder ein, zwei Gedanken mehr zu machen.
Ja. Und dann auch wirklich, wenn es dann too good to be true, oder? Dort ein bisschen aufpassen.
Wobei, das war nicht der Fall, weil das hat eigentlich lang funktioniert.
Mhm.
Oder? Es ist ja einfach irgendein Spätestens, es ist viel mehr, ja, es kommt ja schon, es kommt ja schon. Das ist nicht gekommen.
Ja, das ist jetzt zum vierten Mal auf dem Ball, es kommt schon, es ist nicht gekommen. Ja, schwierig.
Genau. Und trotzdem auch irgendwo, wie labil man vielleicht auch ist, wenn man im Seich ist.
Mhm.
Dann hat man sich dann trotzdem noch auf dem Moment, es kommt dann schon. Und das geht dann über Wochen oder über Monate ist so gegangen, dass man irgendwie gehofft hat, alternativlos, es kommt dann schon. Oder nicht?
Ja. Kannst du die Erfahrung, die du jetzt beschrieben hast, du selber gemacht hast, sei es jetzt eben persönlich oder auch rein vom Goalie-Sein her, auch jetzt in deiner jetzigen Funktion als Goalie-Trainer beim Schweizer Fußballverband weitergeben, so vielleicht junge Nachwuchsleute, Nachwuchs-Goalie-Trainer, aber vielleicht auch Nachwuchs-Goalies?
Ja, also ich würde schon sagen, es ist unabhängig von dem Konkursgeschichte.
Ja.
Ich glaube, die verschiedensten Phasen, mal Nummer 2 zu sein, mal Nummer 1 zu sein, die ganze Juniorengeschichte, Lehre, privat, irgendwie, wie das erlebt worden ist von meiner Seite, ich glaube schon, dass es da unheimlich spannende Gespräche gibt zwischen Spielern, aber auch Trainern, die ich begleiten darf. Ja, ich probiere nach wie vor immer sehr neugierig zu sein. Und ich glaube auch innerhalb vom Verband, vom Personal, gibt es mega spannende Diskussionen, wo die meisten tun da mal so, als würden sie mir gerne zuhören.
Ja, entweder spielen sie ein gutes Schauspieler oder das ist wirklich so. hast du auch mal Frauen trainiert?
Nein.
Nicht?
Nein.
Würdest du das gerne mal machen? Würde dich das reizen?
Mir ist an und für sich, ich habe jetzt da nicht so ein riesen Ding.
Darum jetzt mal Frauen.
Nein, ich habe vermischt, gute Goalie zu trainieren. Ja. Und je besser die Goalie sind, umso höher fühle ich mich challenged. Ja. Also.
Was macht für dich einen guten Goalie aus? Was zeichnet der aus für dich?
Ich schreibe, wenn man viel Bälle hat.
Gut, das grundsätzlich, wenn du schon grundsätzlich mit schlecht,
ja. Wenn er relativ gerade abkicken, ist auch gut. Und wenn er uns dann vom 16er auf alle Leute halt nimmt, ist super.
Scheiße. Nicht so wie der Kahnemann, ne? Weg, wusste
ich dann. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, heute ein Goalie, der unheimlich smart ist, sehr vieles kann, Informationen wahrnehmen, verarbeiten und dann noch auf seine Art, die zu ihm passt, ausführen.
Mhm. Mit seinem Charakter, mit seiner Art, genau. Das auch auf dem Platz.
Und dann geht es nicht darum,
was ich für mich einmal als richtig empfunden habe.
Sondern was für ihn richtig ist, wie er es geht.
Genau, was passt zu Typ X, passt etwas anderes zu Typ Y. Mhm. Aber schlussendlich muss er trotzdem das Gleiche lesen wie Y, mhm, um am richtigen Ort zu sein. Und ob er es dann mit dem Fuß abwehrt oder mit der Hand. Ja, ich glaube, der Pass zum Goalie. Signal.
Mhm. Gibt es jemanden, wo dir sofort einfällt, wenn es darum geht, das ist der talentierteste, der vollkommenste Goalie gewesen, den du mal trainiert hast in jüngerer Zeit? Oder wenn der richtig Weg macht, richtig Entscheidung trifft, dann geht das so steil rauf?
Nein, das kann ich nicht einmal sagen, weil für mich hat das Talent so viele Facetten. Mhm. Das kann in so vielen Bereichen sein. Ich kann mit einem Club mit super Goalie können arbeiten, die vielleicht Talent sind in ihrer Persönlichkeit. Mhm. Talent sind vielleicht auch, wie ich jetzt gesagt habe, in der Spielintelligenz. Mhm. Goalies, die das Talent haben in ihrer Physis, einen riesen Body, einen riesen Power. Und dann habe ich natürlich jetzt auch in U21 Nationalmannschaft die letzten 7 Jahre unheimlich tolle Goalies dürfen begleiten, die vielleicht noch nicht ganz Sachen sind, aber wo wahnsinnig schöne Karriere bereits machen oder noch dürfen machen. Mhm. Also dort wollte ich nicht jemanden rausnehmen, weil ich glaube, jeder auf seine Art wieder irgendwie zu detektieren und sagen, wow, das hat er außergewöhnlich gut. Und der kann ihm vielleicht noch ein bisschen helfen. Das ist für mich das Spannende.
U21, wenn du U21 hast, denke ich an Gregor von Balmos, an Imo Mvongo. Das sind die, die ein, zwei Beispiele, die der auch so gemacht haben, oder?
Ja, natürlich. Dort bin ich noch nicht dabei gewesen. Mhm. Meine erste Kampagne war eben, glaube ich, mit dem Gregor Kobel.
Ja.
Nachher ist Rajopi Köhn, nachher Saipi, ohne jetzt irgendjemanden zu vergessen, der natürlich auch, aber das ist jetzt vermutlich die Zuhörer am besten kennen. und jetzt die letzte Kampagne mit dem Marvin Keller und Pascal Loret. Und jetzt auch wieder, ich sage jetzt so ein grosser, irgendwie 5 super spannende Goalies.
In Deutschland, im deutschen Fußball oder der Fußball in Deutschland, da sagen die Außenstehenden eigentlich seit Jahrzehnten, die Experten, Journalisten, ja, also um die Goalie-Position müssen wir uns eigentlich nie Sorgen machen, da müssen wir super Goalies und eigentlich viel zu viel von denen. Ist das in der Schweiz mittlerweile auch schon so?
Ich hoffe nie, dass ich an den Punkt komme, um das zu sagen. Ja. Weil ich glaube, der ganz grosse Ansporn für uns soll sein, dass wir immer so gut arbeiten und so weitergehen und innovativ sind, dass wir nie in ein Loch hier gehen. Und ich glaube, so Band, dass wir für die Leute, die, wenn das von außen so gesehen wäre, ist alles okay, aber für die Leute, die am Puls sind, so Band, dass wir das Gefühl haben, jetzt haben wir genug, jetzt, ich glaube, das ist...
Das ist dann der Punkt, wo es bergab geht, oder? Wenn dann nicht,
ich glaube, das ist ganz gefährlich.
Ja. Du hast Innovation gerade angesprochen. Inwiefern hat sich aus deiner Sicht und auch aus deiner Erfahrung das Goalie da sein, das Training und das an sich geändert in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren?
Ja, also vielleicht muss man fast noch ein bisschen weiter zurückgehen.
Oder 20 Jahre.
Ja, ich sage, also, als ich noch gespielt habe, ich durfte noch den Rückpass in die Hand nehmen am Anfang.
Ja.
Ja, ich glaube, das war eine Riesenänderung.
Das war so Anfang 90er,
ja, gewesen, richtig.
Ja.
Und nachher ist dann irgendein, ja, in der Zwischkürze wieder die neue Regeländerung beim Abstoß, wo dann ihr verdienen steht. Es hat sich unheimlich entwickelt, glaube ich. Das Spieltempo ist absolut hoch. Und trotzdem, ich glaube, das Anforderungsprofil allgemein in jedem Sport, das steigt, weil es gibt Technologien, es gibt wahnsinnig viel Wissen. Zum Glück vergisst man nicht alles, sondern baut auf neu, auf altem auch auf, was unheimlich wichtig ist. Aber so Kernaufgaben bleiben in den letzten 20, 25 Jahren schon die gleichen. Also, man muss einen guten Goalie schlussendlich im Team mehr Punkte helfen zum Gewinnen, wenn er als Kost ist.
Ja, direkt im Bus hoch, das wird schwierig.
Ja, und das kann defensiv wie im Offensivspiel sein. Oder? Aber Darum so grundlegend, glaube ich, sind die Anforderungen anders. Das hat einen Einfluss nachher, was man muss trainieren mit denen. Aber die Kernaufgaben sind nach wie vor die gleichen.
Du hast auch jetzt Regeländerungen angesprochen. Eine von den, kann ich mir zum Beispiel vorstellen, mühsamsten Regeländerungen die letzten Jahre oder Jahrzehnte, ich weiß gar nicht, wie lange das schon so ist. Als Guri ist das Thema Penalty, beziehungsweise das auf der Linie mit einem Bein und so, also die Eingeschränktheit, die man als Guri quasi hat. Und auf der anderen Seite der Spieler, das heisst zwar, es muss in einem Fluss sein, aber wenn man sich einen Robert Lewandowski zum Beispiel anschaut, wo das ja zwar ziemlich schnell macht und so, aber man hat so immer das Gefühl, ist das jetzt ein Fluss? Also da ist die Freiheit irgendwie gefühlt mehr da als beim Guri. Ist das ein grosser Nachteil? Ich meine, der Guri ist sowieso aus meiner Sicht beim Penalty der, wo in der schlechteren Position ist, oder?
Ja, also es ist doch inzwischen. Ich glaube grundsätzlich, der Fußball lebt ja auch von dem, dass Goal passiert.
Klar.
Ich glaube, die Idee ist vom ganzen Sport, ja, dass es interessante Matches gibt für viele Zuschauer. Ich meine, da müssen wir es auch nicht verstecken. Am Schluss, es ist ein riesen Markt geworden, der Fußball. Ich glaube, wenn jeder Match 0-0 ist und irgendwo man sieht keine Euro-Goals mehr, ich weiß nicht, wie spannend. Also, es
ja,
irgendwie,
ist so.
Ich glaube, auch einbeziehen. Nachher die Regeländerung beim Penalty ist im Fall lustig, weil jetzt kommt mir gerade in den Sinn, ich glaube nicht, dass die Regeländerung eigentlich neu ist. Weil ich mag mich erinnern an der WM 2005 gegen Nigeria, hatte ich eine Penalty und habe mich also wie ein Vollhorst habe ich gefeiert, oder, im Match, dass ich den Penalty gehabt habe, der Pfiff, der Retour. Ich habe mich zu früh von der Linie bewegt. Das war 2005.
Okay, das ist
also ich glaube, ja, die Regeln wie ein paar andere Sachen, ja auch, wie jetzt das, was diskutiert wird, wie lange darf der Goalie den Ball in der Hand haben. Die Regeln gibt es. Also ich glaube, das Regelwerk, der es auswendig kennt, ich nicht, da stehen ganz viele Sachen drin. Ja. Es geht nur darum,
wie
die Umsetzung nachher von der ganzen Schiedsrichterabteilung. Aber so neu ist es, glaube ich, nicht.
Haben die Regeln wie zum Beispiel der Video Assistant Referee und so, die Norwegen, haben die auch einen Einfluss auf die Goalie am Ende des Tages? Oder eher weniger? Weil, ja, ihr habt 16 und deswegen.
Ich glaube schon, dass es einen Einfluss hat. Aber ich müsste jetzt im Fall länger darüber nachdenken, wo es direkt ins Wirkliche geht. Es fällt mir jetzt auch gar kein Beispiel ein.
Ja, aber wahrscheinlich schon irgendwo durch. Kann ich mir vorstellen, dass es auf jeder Position einen Einfluss hat, oder? Also,
ich glaube auch. Und am Schluss, wenn ich sagen, am Schluss sind wir immer noch als Goalie Teil vom Ganzen.
Genau.
Und am Schluss regt es auf, wenn etwas nicht gesehen worden ist, vorher, wo man heute dafür sieht, wegen dem VAR. Was sicher für uns manchmal ein bisschen risikobehaftet ist, ist gerade eine Offside-Regel, wo man laufen lässt, obwohl es vielleicht offensichtlich war. Und ich glaube, dem muss man sich schon bewusst sein, als Goalie, man riskiert Knochen. Also ich wirfe mich dann irgendwie im Stürmer in die Beine, riskiere vielleicht eine Verletzung oder irgendein Knie nachkopfen. Und im Nachhinein hat dann der Linienrichter trotzdem noch gefallen, wofür es wäre eigentlich Offside. Das sind so Situationen, wo du denkst, also der blaue Mund jetzt am Oberschenkel, der ist jetzt komplett unnötig.
Der Bruch hätte es nicht gebraucht, wenn du vorher schon abpfiffen würdest. Ja,
genau.
Also ich finde die Regel auch als Zuschauer...
Ich kann es verstehen.
Ich verstehe es, aber als Zuschauer finde ich es nervig.
Ja.
Wie wenn du sagst, du als Zuschauer genau weißt, Kollege, da steht jetzt 2 Meter im Abseits. Wieso pfiffst du jetzt nicht jetzt schon? Oder machst du nicht schon jetzt die Fahne auf, sondern lässt noch abschliessen oder die Situation fertig machen?
Ja. Eben, ich sage, es geht mir weniger ums Resultat, das rauskommt, sondern
viel mehr... Das Risiko, das du als Goalie musst aufnehmen, oder?
Genau. Klar, es ist unser Job, aber schlussendlich mit dem Tempo, wo je nachdem ein Stürmer kommt und du säckelst irgendwie mit den... Also ich nicht, aber die besten Goalies mit fast den Goalie vielleicht mit 20, der andere mit 30 umeinander zu. Ja, dann kannst du schon kitzeln.
Ja.
Und wo vermeidbar ist, ja, zum Glück ist... Also meines Wissens ist noch nie etwas Schlimmeres passiert, wie hier beim, jetzt gerade kommt eine Verletzung von Peter Cech in Sinn irgendwie. Nein. Ich sage, wenn du da im Nachhinein noch ein Fähnchen aufhebst und sagst, wäre offset gewesen und das hätte den Schädel gebrochen, wäre es unnötig.
Ja, definitiv. Man muss ja an der Stelle und die ersten Keuer immer den Helm so anlegen.
Richtig,
ja. Ist das auch etwas, wo du deine Guris mitgibst, die Risikoabwägung? Wie viel Risiko sollst, darfst, musst gehen?
Nein.
Das ist das eigene, mit selber erfahren sozusagen. Oder ja, Erfolg schon. Machen.
Ja. Schon, das ist ein Teil vom Ganzen, wo mir jetzt auch nicht rausnehmen will. Ich glaube auch für viele Stürmer, für viele Verteidiger, ein Kopfballduell, wo es richtig Kopf gegen Kopf kracht. Ja. Am Schluss steht schon der Wille. Jetzt, ich will es Ihnen forcieren, weder zu sagen, nein, du hast Risiko, aber ums Verrecken kein Goal bekommen. Das ist ja eher so meine Haltung. Ja.
Weil ich jetzt gerade einen ehemaligen Guri und Guli, jetzt gegen Guli-Trainer da habe, jetzt fällt mir gerade ein, wo wir jetzt von Kopfverletzungen und so weiter reden. Loris Karius, Champions League-Finale mit Liverpool gegen Real vor ein paar Jahren. Der hat ja auch schlimme Verletzungen, also eine Kopfverletzung oder einfach keine Schüttung, was war in der einen Szene und hat dann weitergespielt und ist dann so nicht mehr wirklich, und man hat ihm gemerkt, nicht mehr wirklich da gewesen. In so einer, wenn du dir vorstellst, so eine Situation gehabt zu haben, hättest du in dem Moment, wo du, also wenn das passiert ist, hättest du gesagt, hey, ich muss raus, irgendwie ist mir nicht gut, oder hättest du, wärst du der Typ gewesen, wie der Karius, es geht schon, kein Problem, und dann ist aber, wäre später, folgende Minute später, vier Stunden später, klar gewesen, irgendwie ist dann nicht mehr so richtig zurechnungsfähig.
Ja, ich wäre auch der gewesen, der einfach weitergespielt hat.
Ja.
Da würde ich gerade unterschreiben. Aber es ist natürlich so, ich glaube, es ist jetzt ausgenommen, der Fußball, sage ich, in dem Spitzensport, man nimmt schon extrem viel in Kauf, man beraubt auch ein bisschen seinen Körper, glaube ich. Es geht über viele Grenzen aus, wo vielleicht eigentlich Zeichen klar wären. Aber jetzt gerade, was den Kopf angeht, finde ich schon, ist man auf einem sehr, sehr guten Weg, dass man das Thema viel ernster nimmt, weder vielleicht noch ein paar Jahre. Auch in anderen Sportarten wie Eishockey und so. Ja, also, ja. Weil, und jetzt bin ich in dieser Lage, es gibt ja noch das Leben nachher.
Eben, und das muss man immer in den Kopf auch haben, oder?
Und es ist klar, am Schluss, wenn ich als Goalie, als Aktiv-Goalie mich in ein Duell hineinwerfe, dann denke ich nicht, im Jahr mit 42 muss ich dann vielleicht noch 2 und 2 zusammenrechnen. Ist logisch, in dem Moment.
In dem Moment ist nur das wichtig.
Oder? Aber gerade in der Rolle, die ich jetzt habe, wenn so etwas passiert im Training oder im Spiel, ich glaube, fühle ich mich heute sehr verantwortlich, das ernst zu nehmen. Aber da sind zum Glück auch die Medical Staffs und Schiedsrichter
zwischen
läuft, genau. Ja. Wie man mit diesen Sachen umgeht.
Ja, und auch Thema Kopfverletzung ist jetzt wirklich so, wenn du das Spiel schaust, sobald es irgendwie Anzeichen von einer Kopfverletzung gibt oder so, wird sofort unterbrochen, oder? Ja. Das ist, ich glaube, da sind es ein paar Schritte weiter als noch vor ein paar Jahren, oder? Stichwort Tschech zum Beispiel. Ja. Ja. Was bist du in deiner aktiven Zeit für ein Typ Goalie gewesen, bist du eher impulsiver gewesen, wo vielleicht einmal seine Vorderleute zusammengeschissen hat, wenn sie wieder falsch gestanden sind oder dich allein gelassen haben, oder bist du eher so der Ruhige gewesen, wo ich sag mal, vor allem auf sein Spiel geschaut hat und weniger gegenführen die Leute mal zusammengeschissen hat, wenn sie wieder nicht gestanden sind, was du nicht stehst?
Wäre jetzt lustig, wenn du irgendwann jemanden fragst in deiner Sendung, wo du jetzt sagst.
Ja, wer weiß, vielleicht komme ich mal zu Chancen.
Nein, definitiv impulsiv. Ja. Muss vielleicht auch vorausschicken, ich glaube, mein Talent war ja vielleicht eher also auf dieser Mentalitätsebene. Und jetzt vielleicht nicht in anderen Bereichen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich der wahnsinnig beste Goalie war, technisch, taktisch, wahnsinnig, weiß nicht was. Ich glaube, ich durfte meinen Weg ein bisschen machen wegen der Mentalität. Und ein Teil davon war sicher, so ein bisschen eine natürliche Leaderfigur zu sein.
Ja.
Und ich glaube, ich bin vielen auf den Sack.
Viele Mitspieler.
Aber irgendwo, ich glaube, wenn sie mein Investment gesehen haben, dann auf dem Platz, auch im Training, ich glaube, ist irgendwo auf eine Art und Weise dann auch ankommt. Ja. Also ich habe nie probiert, irgendwie persönlich zu sein, aber ich glaube, sie haben schon gecheckt, im Sinn von der Sache dreht der andere wieder durch dahinter.
Das war gut, muss ich merken. Dreht schon wieder durch, lass ihn ruhen. Ja. Warte mal schnell, warte, spiel nicht weiter. Er dreht gerade durch das mit. Moment. Du hast am Anfang gesagt, dass du ihn, also häufiger Nummer 2 oder sagen wir mal der Herausforderer gewesen bist im Club. Was hat das bei dir gemacht, wenn jetzt du gemacht und da und trainiert hast und dann es gleich nicht gelangt hat, nach dies nach oder immer wieder? Bist du irgendwie extrem enttäuscht gewesen oder hast du gesagt, oh, kann der nicht zu Schwanen wechseln, damit ich Nummer 1 wird? Oder hast du das echt sportlich genommen und hast einfach weiter versucht, besser zu werden?
Ich habe es aber relativ sehr objektiv angeschaut. Ja. Also, ich glaube, in der ersten Phase, wo ich bei Aarau aufgekommen bin, als Nummer 2 war, war es logisch, weil der Massimo Colomba ein sehr guter Goalie zu dieser Zeit. Ich durfte als Junge lernen. Also, ist für mich gar nicht so. Klar hätte ich gerne gespielt, aber es ist so wie, ich konnte es nachvollziehen. Nachher, ich durfte ein bisschen spielen. Nachher bin ich dann so. Die nächste Phase war bei Luzern, wo ich meinen Einsatz gesehen habe. Ich hatte den FC Boom vor mir, der eine super Rolle in diesem Team gut war. Und ich habe das bis zu dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, wo ich nicht mehr für mich sagen konnte, doch, der stand heute noch ein bisschen besser. Und ich muss einfach noch krampfen. Und wenn ich aber das Gefühl hatte, irgendwann habe ich für mich dann nicht anfangen rumhässeln oder anfangen stinken, weil ich dachte, okay, jetzt ist nicht dem seine Schuld, der macht seine Sache gut. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich ein Teamplayer bin, dass ich trotzdem alles mache, aber im Hintergrund für mich sage, okay, jetzt muss ich einen anderen Weg machen. Jetzt muss ich irgendwie anders schauen.
Ja.
Weil er ist nicht falsch in dem, er macht seine Sache gut, sondern ich komme jetzt nicht mehr, weil ich mit dieser Rolle klar mache ich etwas anderes. Und ich sage, bei GC war es dann auch so ein bisschen, das ist eigentlich noch speziell, weil ich habe gespielt, dann habe ich mich im Match verletzt, gegen Luzern sogar.
Ja, ausgerechnet.
Ja, ausgerechnet. Das ist lustig, ich habe gerade letztes Mal mit dem Piggy noch darüber geredet. Und nachher ist dann der Roman Bürki gekommen im Winter.
Ja.
Und einer von Wahnsinn, ich an jedem Training gedacht, hey, der ist eigentlich besser als ich. Der ist einfach besser als ich. Also ich spiele jetzt einfach mal wieder eine Woche, weil er ist neu gekommen.
Ja.
Ich spiele aber. Also eins ist klar, wenn ich den ersten Fehler mache,
dann ist der andere
groß. Wäre es wechseln und schlussendlich hat es recht. Wieder ist besser. Also ich habe das Moment noch so lange. Im Nachhinein hätte ich sagen, ja, hättest du ja keinen nie gelassen, dann wärst du immer noch drin. Oder? Aber so gut bin ich dem nicht gewesen. Ja, und so ist es ein bisschen gegangen. Und wenn ich das Gefühl hatte, jetzt komme ich nicht mehr klar, jetzt kann ich nicht mehr in Dienst vom Team stellen, jetzt habe ich für mich das Gefühl, jetzt müsste ich spielen. Dann war es, glaube ich, transparent gewesen, weil vorher die Leute gesehen haben, der stellt sich in den Dienst vom Team. Und ich dann gegangen, ich muss eine neue Lösung haben, weil jetzt bin ich an meinem Limit davon. Dann hat das eigentlich auch funktioniert, mit den Leuten so zu reden.
Bist du in irgendeinem Team mal eine Zeit lang Captain gewesen?
Die Bellinzona, ja.
Bist du dort auch. Also einerseits, was bist du für ein Captain gewesen, in einer, wo man wirklich mal durchgegriffen hat, wenn es sein musste, oder in einem kommunikativen, oder vielleicht beides?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, für meine Art und Weise hat sich die Rolle nicht gross verändert. Also,
hat keinen Unterschied gemacht, ob jetzt Captain oder nicht Captain.
Nein, ich habe mir jetzt auch nicht wahnsinnig darum gerissen, das zu sein. Was ich gemerkt habe, nach einer durch das Captain-Amt und die Situation mit der ganzen Geschichte vom möglichen Konkurs. Klar, bin ich wie Sprachrohr vom Team. Hey, sag mal, wann kommt das Geld? Kannst du da mal nachfragen bei dir? Nein, so Sachen, wo sie mir die Verantwortung gezogen haben. Aber vorher, ob ich jetzt Captain bin oder nicht, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin immer der gleiche.
Hast du geblieben? Mit Mike gesagt.
Ja, aber jetzt, genau.
Ja. Bist du ein lauter Spieler in der Kabine gewesen, wenn es sein müssen?
Ja,
Ja, hast du mal richtig gezogen, so Koppen, Domino.
Nein, nicht. Ich glaube beides, aber im Sinn von nicht einfach frustlos werden, sondern
das konstruktiv, aber deutlich ja, sagen.
Im Sinn, dass man irgendwie noch etwas holt, wenn es vielleicht nicht gelaufen ist. Oder wenn es gelaufen ist, aber irgendwo langsam auf der Kippe vielleicht nochmal einen Weckruf.
Ja. Gerade als Goalie hat man ja das ganze Feld vor sich und kann das noch ein bisschen, kann ich mir vorstellen, noch besser oder noch ganz anders dann einschätzen und sehen, als wenn du wenn du deine Position auf dem Feld hast und das, sich das immer wieder auch verändert, die Sicht drauf, oder je nachdem, wo du gerade bist. Also ein Stürmer sieht tendenziell nicht so viel von der Verteidigung wie jetzt ein defensiver Mitfeldspieler und eben der Goalie, der das ganze Feld sieht.
Ich glaube, auch die kann man in den Mitspielern unheimlich helfen. Dass man eine gute Übersicht hat. Ich wollte aber überhaupt nicht sagen, dass diese Art, jetzt vielleicht von laut sein, die einzige Art ist, die funktioniert.
Ja, absolut,
nein. Ich jetzt auch zu mir gehört, weil es vielleicht fast eine Stärke war von mir, die Mentalität, und vielleicht die Verantwortung ein bisschen zu übernehmen. Aber ich kenne ganz viele gute Typen, die
in der Ruhe
sind. Wo ihre Stärke einen ganz neuen anders haben.
Wer fällt dir da so ein?
Ja, ich hatte, ohne Namen zu nennen.
Okay, aber
Typen. Ja, die dann auch ganz andere, hohe Qualität haben, wo ihre Akzeptanz, ihre Verantwortung, ihr Leadership vielleicht durch andere Sachen
hineinbringen.
Genau. Ja. Vielleicht genau durch die Ruhe.
Ja, und einfach das ist
Ruhepol. Der da hinten, da passiert nichts. Mm. Da wissen wir, egal was passiert, der
ist Ruhepol.
Das ist halt und cool.
So, gegen den Schluss würde ich gerne mal ein, zwei andere Sachen persönlich zu kommen. Einerseits würde ich gerne wissen, hast du noch bestimmte Ziele, die du in deinem Dasein als Goalie-Trainer erreichen willst? Also, du sechs Mal nicht nur Verband, sondern zu einem Verein wechseln, sei es in ein anderes Land gehen, quasi das vielleicht wahrzumachen oder zu nehmen, was du als aktiv nicht gemacht hast und nicht hast können machen. Gibt es da irgendetwas?
Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen, ich würde vielleicht unterscheiden mit Ziel und Traum. Ich glaube, du hast es genau richtig gesagt, so der Traum, vielleicht ist mal der ganz grosse Zirkus nochmal gezeigt, aber der ist nie gestorben. Hat sich vielleicht ein bisschen verändert, nicht mehr um jeden Preis, wo ich auf Leeds laufen würde. weil vielleicht andere Sachen auch einen Wert bekommen in der Zwischenzeit. Aber der lebt. Und Ziele sind eigentlich für mich viel kurzfristiger. Also, es hat mich wahnsinnig grauen, dass man das nicht qualifiziert hat jetzt für die U21. Das ist jetzt etwas, wo bei mir mega weit oben steht. Plus, ich glaube, ein ganz grosses Ziel ist, dass ich schon auch für mich in meiner Entwicklung als Trainer nochmal immer ein bisschen besser werden will.
Und immer wieder den nächsten Step
ja, zu machen. Genau.
Du hast jetzt vorhin mit dem Traum gesagt, Leeds ist es nicht mehr, aber kannst du ein Bild machen, was es wäre?
Ja, also ich meine, mit dem grossen Zirkus, da kennen wir alle die Hymnen, die Dienstag oben, Mittwoch oben irgendwo hören. Ich glaube, das lebt. Das kann auch auf internationalem Fußball sein, irgendwo dort in ganz grossen Stadien dürfen dabei sein. Doch, das ist schon.
Apropos grosse Stadien, grosse Events, Turnier. Was ist so für dich das schönste Erlebnis gewesen, wo du bisher, ob jetzt als Aktiver oder als Trainer, hast dürfen miterleben oder erleben?
Ja, ich glaube, aus emotionaler Sicht sind schon die Turniere, wo man als Junge dort erfolgreich können gestalten. Mhm. Das bleibt schon hängen. Noch einmal so vom Ambiente sind es, glaube ich, als Spieler dann so die UEFA Cup Partie gewesen. Dazumal hat es noch UEFA Cup
geheißen. Jetzt heißt es Europa League,
ja. Genau. und Und nachher sind schon auch die Turniererfahrungen, ob es jetzt mit der U21 zweimal die EM war, obwohl eigentlich ein bisschen speziell da mit Corona.
Ja, ja.
Aber trotzdem, weil es ist ein unheimlich neues Zusammenleben. Mhm. Es ist wahnsinnig viel Investition, irgendwie etwas Grossartiges können zu vollbringen. Und ja, das ist sicher jetzt eher in Deutschland, wo ich ja ein kleines Mosaiksteinchen davon davor sein. Das war ein ganz cooles Erlebnis. Aber ich, so die richtig dicken Dinge, die behalte ich mir auf. Ich glaube, die kommen dann irgendwann.
Ja, für dich, hoffentlich. Ja, das hoffe ich auch für dich, hoffentlich. Ja. Was war das schönste Stadion, wo du das emotionalste, das man sich am meisten Gänsehaut fabriziert hat, wo, wenn du drin warst, mit im vollen Haus?
Ja, also erst kürzlich, also jetzt aber nur als Zuschauer, das Celtic hat mich schon elektrisiert. Ja,
das kann man vorstellen.
Nach dem UEFA Cup Match in Beşiktaş in Istanbul, der ist schon auch unter die Leute. Ja, ja, und dann kommt dann irgendein Brückli-Feld, der einfach gleich an seinen Charme hat.
Ja, klar. Du hattest auch Institutionen in der Schweiz.
Nein, ich habe zum Beispiel auch die alte Amend, ja. Wenn es dort wenn's voll war und ich durfte auflaufen, das ist auch cool gewesen.
Bist du jemand, wo mehr Nostalgie zu diesen alten Stadien hat, als sich vielleicht freuen über die heutigen grossen Arenen?
Boah, ja, ich glaube, es ist vielleicht schon ein bisschen der Fußballromantiker noch. Rasen, Kunstrasen. Ja, das Alte würde irgendwie schmeckt nach Fußball, ja. Schmeckt mit nur noch ganz viel anderem wieder Fußball. Ja, ich glaube, aber das sind, ich glaube, weil ich dort vielleicht aufgewachsen bin in diesen Staat, das sind irgendwo immer so Feedback-Loops, die irgendwie wieder kommen. Aber natürlich, also heute für die Vereine, zum anständig in einer ganzen Region können etwas bieten, können überhaupt überleben. Also braucht es dann schon ein bisschen mehr, wieder noch die alten Stadien.
Dann braucht es halt so etwas wie den Jakobpark, wie St. Gallen, wie in Bern oder Wankdorf.
Unbedingt.
Aber auch wenn es jetzt wieder Wankdorf heisst, Stadt der Suisse. Ja. Aber dann es ist halt auch mehr mittlerweile geworden als noch Fußball. Du gehst halt auch mit deiner Familie, mit deinen Kindern. Dann kannst du noch go shoppen, go essen, innerhalb dort hin, und dann gehst du Fußball schauen, oder?
Ja, und ich glaube, wenn
das ist Entertainment, oder? Nicht nur Sport.
Ja, ich glaube das, aber schon nur, lassen wir es andere mal weg. Der ganze Apparat, den es heute braucht, um so vielen Jungen können zu ermöglichen,
ja.
Spitzensport zu machen.
Ja.
Und ganz vielen Zuschauern einen Sonntagnachmittag oder einen Samstagabend, die die Mannschaft unterstützen. Am Schluss. Ich glaube, die Vereine müssen das Geld auch reinnehmen können.
Ja,
und durch das müssen wir vielleicht Platz haben, wo man etwas kann vermarkten kann. Dass das kommt, ja. Ich glaube, nein, am Schluss, es ist doch cool, auch für wenn ich heute jeden Bug und jedes Mädchen, der will shooten,
das halt
durch das findet, zum gut shooten, oder? Ich finde etwas wahnsinnig Tragisches, dass man zum Teil Wartelisten hat für Kinder aufnehmen, die shooten wollen.
Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Aber es ist natürlich alles gewachsen und die Infrastruktur ist oftmals noch die gleiche.
Das muss sich halt im Idealfall wie gleichzeitig entwickeln, oder?
Ja, genau.
Um es dann wirklich auch für alle möglich zu machen.
Genau, ja. Das soll eigentlich das Ziel sein.
Mhm. Hey Sven, vielen, vielen Dank, dass du da dabei gewesen bist im Podcast Sportsfreunde in der Erfolg. Hat mir mega Spass gemacht.
Ja.
Ich hoffe dir auch und danke vielmals.
Danke dir, merci vielmals.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen. Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.